noch beim Livestream mit dabei sind, vielleicht im Krankenlager, ich weiß es nicht, oder beim Tässchen Tee. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und euch ein Wort bringen darf, was mir sehr aufs Herz gelegt worden ist. Und es ist eigentlich ein kleines Puzzlespiel, was ich mache. Ich weiß nicht, ob einer von euch puzzelt. Manche machen das so im Hinblick auf Weihnachten, dass sie dann, was weiß ich, dann abends mit der Familie puzzeln und irgendwann am Heiligabend ist das Puzzle fertig. Und so bin ich auch am Puzzeln. Aber meine Puzzleteilchen sind, die kann man nicht so einfach legen. Die muss man richtig studieren. Ich habe ein paar studiert und heute bringe ich euch ein Puzzleteilchen mit. Und das heißt, es geht um Jesus. Wenn alle Puzzlesteinchen zusammen sind, dann haben wir das Bild von Jesus und das dauert noch ganz, ganz lange. Es gibt noch 100 Steine, die ich untersuchen möchte. Einen habe ich mitgebracht und der heißt Jesus, König der Herrlichkeit. Na, wir haben viele Ideen, was herrlich ist, wenn wir über herrliche Ferien sprechen oder über ein herrliches Stückchen Kuchen oder einen herrlichen Duft sprechen. Dann haben wir so eine kleine Idee, was herrlich ist. Aber heute sprechen wir über den, der Erfinder der Herrlichkeit ist, der alles bedacht hat. Und ja, viele Lieder singen von Herrlichkeit, auch heute haben wir davon gehört. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen, ich möchte dich sehen, ich möchte in dein Haus eingehen und erleben, wie du bist. Und das ist prima, denn das ist das, was wir brauchen. Jesus kennen, Jesus verstehen, ist das Ziel unseres Lebens. Jesus selbst sagt in Johannes 17, dies ist das ewige Leben, Gott und Jesus kennen. Oder wenn wir in seinem Namen bitten, wo die tollen Verheißungen sind, dann wird das erhört werden. Dann ist es so wichtig, dass wir seinen Namen kennen, dass wir wissen, wer er ist, dass wir seinen Willen kennen. Und da muss man gut hinschauen. Wenn ihr eure eigenen Partner mal überlegt, welche Augenfarbe hat euer Partner, wisst ihr das? Da muss man schon genau hingucken. Oder morgens, welche Brötchenhälfte findet der Partner leckerer, obere oder untere? Da muss man genau hingucken. Und das machen wir heute. Ein kleines Stück, ein kleines Puzzleteil von Jesus schauen wir uns an. Denkt daran, was Paulus sagt. Er betet. Sein ernstes Gebet ist es, dass die Kolosser in dem Fall Jesus besser kennenlernen. In Philipper sagt er, wisst ihr, ich bin Pharisäer, Israelit, Benjaminit und ich habe das alles getan, aber das alles ist für mich Dreck, weil ich Jesus kennen möchte. Und wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn besser kennen, dann wissen wir nicht nur seine Augenfarbe übertragen, aber dann wissen wir, was ihm wichtig ist, was ihm nicht so wichtig ist. Und das macht unser Leben anders. Und noch eine Kleinigkeit. Oft gibt es viele Botschaften, wo dann aufgerufen wird, du musst das tun, du musst dich verändern, das ist wichtig. Und es gibt ein Geheimnis in Gottes Wort. In 2. Korinther steht, wenn wir Jesus anschauen, mit aufgedecktem Angesicht, wenn wir ihn anschauen, dann verändert uns das. Wir merken das gar nicht. Wir schauen ihn an und es verändert uns. Das hoffe ich, dass wir das heute erleben. Jesus, König der Herrlichkeit. Ich fange an mit ein paar Bibeltexten auf dem nächsten Sheet. Mein Lieblingstext aus der Jugend, verrate ich euch. Da ist jemand im Alten Testament, der sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Wenn ich den irgendeinen Filmstar fragen würde, zeig mir mal deine Herrlichkeit. Zeig mir mal, was dir wirklich wichtig ist. Was wird er mir dann zeigen? Vielleicht ein Boot, eine Segeljacht oder ein tolles Haus oder ein schnelles Auto. Wenn wir Gott fragen, zeig mir mal deine Herrlichkeit. Was wird er uns dann zeigen? Vielleicht so ein Tyrannosaurus Rex. So ein super starkes Tier, was er erschaffen hat. Was wird er uns zeigen? Und das war die Frage von Moses. Zeig mir deine Herrlichkeit. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Herr sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen, 2. Mose 33, und werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Weil niemand die Herrlichkeit Gottes so direkt sehen kann. Moses konnte sie von hinten sehen. Sie zog an ihm vorbei. Und dann kommt die Herrlichkeit. Und was ist die Herrlichkeit? In Kapitel 34. Und der Herr ging vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Psalm 24, auch da die Frage: Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig. Wer ist er, der König der Herrlichkeit? Zweimal die Frage: Wo ist der König der Herrlichkeit? Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Und dann noch zwei Stellen aus dem Neuen Testament, Hebräer 1. Gott hat geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Und noch aus Kolosser 1. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Uns, den Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen. Welches ist Christus in euch? Herrlichkeit Gottes, der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Jetzt schauen wir uns gleich erstmal Gottes sichtbare Herrlichkeit an. Dann schauen wir uns Gottes unsichtbare Herrlichkeit an. Dann schauen wir uns an, wie Gott seine Herrlichkeit einführt in die Erde und wie die Herrlichkeit des Königs alles überstrahlt. Wir fangen mit der sichtbaren Herrlichkeit an. Nächste Folie. Er ist der Schöpfer, haben wir gelesen, und der Träger aller Dinge. Dinge, die auf der Erde, Dinge, die im Himmel sind, Dinge, die unter der Erde sind. Ob es Gewalten und Mächte und Autoritäten sind, sagt die Bibel, alle Dinge sind ihm unterworfen. Und da können wir denken an Materie, an das, was wir anfassen können, an das Universum, an Sterne, Galaxien, aber auch an Dinge, die wir gar nicht so sehen. Der Strom aus der Steckdose, unsichtbar, unglaublich kraftvoll. Magneten, Magnetismus, das, was in den Elektronen passiert, in einem Atom. Er hält alles mit unvorstellbarer Kraft zusammen. Da gibt es zwei Forschungszentren. Eins ist in Genf, eins ist irgendwo in Stanford, wo ein Tunnel oder ein ringförmiger Tunnel von 27 Kilometer Durchmesser gebaut worden ist. Unglaublich, das teuerste Projekt der Menschheit. Und da werden Teilchen aufeinander geschossen. Die werden erst beschleunigt und dann werden die auf Atome geschossen. Und dann will man entdecken, was ein Atom zusammenhält. Und man hat diesem Teilchen hat man sogar einen Namen gegeben. Das Gottesteilchen. Das, was die Bibel sagt in Hebräer, der alles zusammenhält, durch das Wort seiner Macht trägt. Da hat man nach vielen, vielen Untersuchungen festgestellt, das ist das Gottesteilchen, was alles zusammenträgt. Diese Anlage verbraucht so viel Energie wie hunderttausende Haushalte zusammen. Man braucht also unwahrscheinliche Energie, um diese Kraft überhaupt zu entdecken. Na, und da gibt es noch vieles zu sehen, was wir sehen können, Herrliches, was wir hören können, Herrliches, was wir fühlen können und noch viel mehr, was kein Auge gesehen hat. Hier, man muss nicht zum Grand Canyon gehen oder ein Gewitter sehen. Auch das Wurmtal kann wunderschön sein und kann zeigen, das ist alles so herrlich. Und ich habe einen Film mitgebracht und der Film, der hat mich umgehauen, weil der zeigt das, was wir an Gottes sichtbarer Herrlichkeit heute als Menschen sehen können. Pass mal auf. Können wir den abspielen? Das fängt an mit Dingen, die wir noch mit dem normalen Auge sehen können. Und dann müssen wir ein Fernglas nehmen. Und dann müssen wir ein Teleskop nehmen. Und dann müssen wir noch ein größeres Teleskop nehmen. Und dann müssen wir ein Teleskop nehmen, was außerhalb der Erdatmosphäre ist. Und so sehen wir immer mehr Sterne und wir werden überwältigt sein von dem, was Gott für uns oder was Gott alles geschaffen hat. Die Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung. Ich glaube, können wir es auch hinterher machen, aber eine kleine Sekunde. Ich will euch nicht in Stress bringen. Also wenn es nicht geht, dann mach einfach weiter und dann, wenn es soweit ist, dann könnt ihr mir ja ein Zeichen geben. Na, dann mach mal weiter einfach dann. Vielleicht kriegen wir das Film mit gleich noch zu sehen. Ich komme auf die nächste Folie wäre dann, wenn ihr die Folie auch noch weiter klicken könnt, dann. Ja, das ist die strahlende Herrlichkeit. Von der sichtbaren Herrlichkeit in die, ich würde mal sagen, in die blendende Herrlichkeit. Und da haben wir zwei Bilder. Eins ist ein Bild, vielleicht erkennt ihr das, kann man sogar mit Google Maps erkennen. Nicht mit dem Feuer, aber ein schwarzer Berg. Und das ist der Berg Gottes. Der Berg, wo Gott niedergekommen ist und die 10 Gebote gegeben hat. Und wie das passierte, das muss ich euch kurz vorlesen. Wenn die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Schöpfers, die Herrlichkeit des Erfinders, die Herrlichkeit dessen, der alles durch das Wort seiner Macht trägt, auf die Erde kommt und sein Fuß die Erde berührt. 2. Mose 19. Da steht, am Vers 16, am dritten Tag, da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg, ein sehr starker Posaunenschall. Das ganze Volk zitterte, das im Lager war. Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Sie stellten sich auf am Fuß des Berges und der ganze Berg Sinai rauchte. Darum, dass der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Der ganze Berg bebte sehr. Der Posaunenschall wurde fort und fort stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. Und Gott stieg auf den Berg Sinai herab. Posaunen? Wer hat die gespielt? Ja, der König der Herrlichkeit. Und der Posaunenschall wird fort und fort stärker, so dass die Leute sagten, wir müssen wegbleiben. Wir haben Angst. Sie zitterten, sie bebten. Das ist, wenn Gott, wenn der König der Herrlichkeit auf die Erde steigt. Der Erste, sagt Hebräer. Es ist nicht der Erste der Schöpfung, der Erfinder der Schöpfung, der Besitzer der Schöpfung, der Erbe der Schöpfung. Wenn er auf die Erde kommt, wenn er die Erde betritt, dann passiert das. Oder das andere Bild ist vom Tempel, auch von der Stiftshütte, wo die Wolke in die Stiftshütte, in den Tempel hineinkommt. Sie hatten den Tempel eingeweiht und die Geräte waren alle an dem Platz und die Priester bekleidet. Und dann kommt die Wolke der Herrlichkeit. Und die erfüllt das ganze Haus so sehr, dass alle Priester Platz machen müssen. Und da steht, die Priester konnten nicht mehr ihren Dienst tun wegen der Herrlichkeit, wegen der Wolke der Herrlichkeit. Denkt an Saulus von Tarsus, der ist auf dem Weg nach Damaskus. Er sieht ein Licht, das heller ist als die Sonne. Heller als die Sonne. Er fällt vom Pferd und er blindet, 3 Tage blind. Daniel, in einer Vision, er ist noch nicht mal der König der Herrlichkeit selbst, ist nur eine Vision. In der Vision fällt er und Johannes auf Patmos das Gleiche, fällt zu den Füßen wie tot. Niemand kann die Herrlichkeit Gottes sehen, denn die ist viel zu groß und viel zu überwältigend für uns. Daniel, check, ist das Film geklappt oder nicht? Nee? Nee, okay, dann machen wir das nochmal. Dann mal nächstes Slide. Dann schauen wir jetzt, wie Moses die Herrlichkeit erfährt. Die Barmherzigkeit, wie gesagt, Gott offenbart seine Herrlichkeit, Barmherzigkeit und Gnade. Und diese Herrlichkeit wird greifbar. Greifbar unter uns. Das Wort Herrlichkeit ist sehr schwer zu übersetzen. Es gibt im Hebräischen Kabod, im Griechischen Doxa, Doxologie, die Seligpreisungen. Und es heißt so viel wie Gewicht und Schönheit, Majestät, Größe, Macht, Autorität, Ewigkeit. Sehr schwieriges Wort, schwerwiegendes Wort, die Herrlichkeit. Aber Gott sagt, diese Herrlichkeit erscheint über dem Gnadenthron der Bundeslade. 3. Mose 16, die Stelle müssen wir auch noch eben lesen. 3. Mose 16, Vers 2. Die Herrlichkeit, die eben auf dem Sinai gestiegen ist, die Herrlichkeit, die Wolke, die im Tempel ist, das ist die gleiche Herrlichkeit, die gleiche Wolke, 3. Mose 16, Vers 2, dass er innerhalb des Vorhangs vor den Tempel, Deckel, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe, denn ich erscheine in der Wolke über dem Deckel. Ich erscheine in der Wolke über dem Deckel. Der Deckel heißt auch im Neuen Testament Gnadenthron. Gnadenthron, so wird das Wort übersetzt. Gottes Herrlichkeit. Die Bundeslade ist nicht so herrlich, weil sie aus reinem Gold ist, zumindest die Cherubim, die Engel, und weil sie mit Gold überzogen ist, sondern weil da eine Wolke draufsteht. Und in der Wolke ist niemand geringerer als der König der Herrlichkeit. Niemand unsichtbar. Niemand darf ihn sehen, niemand kann ihn sehen. Aber er kommt auf den Gnadenstuhl. So ist die Bundeslade und die Bedeutung damit mit den 10 Geboten, mit dem Manna, mit dem Stab Aarons darin, ein Bild von Jesus Christus. Das ist Gottes greifbare Herrlichkeit. Und das ist so kostbar für die Israeliten gewesen, als diese Bundeslade gestohlen wurde oder geraubt wurde von den Philistern, da fällt der Eli, der Priester, der Hohepriester, fällt rückwärts um. Die Bundeslade ist gestohlen. Die Herrlichkeit Gottes ist verschwunden. Sie gaben sogar einem Kind den Namen Ikabod. Das heißt, die Herrlichkeit ist verschwunden. Die Bundeslade mit der Wolke, wo Gott drauf erscheint, ist die Herrlichkeit. Es ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit und der Gnade. Und das war die Kraft, die das Volk Israel hatte. Die Bundeslade war gestohlen und die Herrlichkeit war verschwunden. Na, wir wissen, dass Jesus ist für uns, sagt Römer 3, für uns zur Sühne geworden. Jesus ist der Gnadendeckel auf der Bundeslade, besprengt mit Blut, mit seinem eigenen Blut. Und die Engel, die Cherubim, die Herrlichkeit Gottes schauen auf die Bundeslade, auf den Gnadenstuhl und sehen das Blut, was da drauf gesprengt wurde. Jedes Jahr. Fantastisch. Das ist eben Erlösung. Das ist Versöhnung. Und das ist, wenn du Gott fragst, Gott, was ist Herrlichkeit? Zeig mir deine Herrlichkeit. Dann zeigt er uns die Bundeslade mit dem Blut darauf. Dann zeigt er uns mit anderen Worten seinen Sohn Jesus Christus. Gottes Herrlichkeit, Gottes Güte, Gottes Gnade. Wir gehen zum nächsten Slide. Und jetzt führt Gott, so steht es in Hebräer, ich stelle mir das so vor, wie so ein König oder so, den Kronprinzen dem Volk zeigt. Wie so auf dem Balkon, wisst ihr, wenn der König dann erscheint, so zeigt Gott der Erde, der Bevölkerung, den Menschen seine Herrlichkeit. Wir kommen jetzt auf Weihnachten zu und da fallen uns sofort die Stellen ein bei der Geburt Jesu. Die Herrlichkeit Gottes, Herrlichkeit für das Volk, oder auch andere Stellen, was die Hirten sagten, die loben die Herrlichkeit, die große Herrlichkeit Gottes in der Höhe. Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und wenn wir dann lesen in den Neuen Testament, im Evangelium, was die Menschen erleben, wenn Herrlichkeit erscheint, wenn der König der Herrlichkeit erscheint. Sie waren erstaunt über die Größe Gottes. Erstaunen erfasste sie. Sie verherrlichten Gott, waren voller Angst. Sie fürchteten sich. Sie wunderten sich. Sie sagten zueinander ein paar Mal, wer ist dieser? Was ist das für jemand? Das ist doch kein normaler Mensch. Wer ist das? Sie waren über die Maßen erstaunt. Viele glaubten. Wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt, dann sind sie erstaunt über die wunderbare Größe, über die Lehre, die mit Autorität ist. Darüber, dass er ein Wort sagt und der Wind verstummt oder wird still, verschwindet, das Meer wird still. Taube sprechen, Lahme gehen, der Lazarus. Warum musste Lazarus sterben? Damit die Herrlichkeit Gottes geoffenbart wird. Jesus steht am Grab und ruft und Herrlichkeit erscheint. Wunder, Heilung, Auferweckung der Toten. Das ist der König der Herrlichkeit. Er wird auch so genannt in 1. Korinther 2. Wenn sie das gewusst hätten, sagt ich meine Paulus, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Den König der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. So wird er genannt im Neuen Testament. Das ist der König der Herrlichkeit. Wir schauen uns noch mal ein bisschen mehr an, wie er aussieht. Wir schauen das Puzzleteilchen König der Herrlichkeit noch etwas besser an. Nächste Feed. Da sehen wir, wie er beschrieben wird und wie die verschiedenen Aspekte von ihm. Fangen wir an mit der Weisheit. Die Weisheit, er sagt selbst, mehr als Salomo ist hier. Und was die Königin von Sheba sagt. Wisst ihr noch, die Königin von Sheba, die zu Salomo ging? Das war der weiseste Mensch auf der Erde. Und die Königin kam von weit her, weil sie hatte gehört von der großartigen Weisheit. Und sie kam und sie sah die Diener und sie sah das Essen und sie sah die Kleidung. Und dann sah sie, wie der König Salomo auf dem Aufgang zum Altar ging. Und da war sie außer sich. Das hat sie noch nie erlebt. Und sie sagte, mehr als was mir berichtet wurde, habe ich hier heute gesehen. Und dann gehen wir ins Neue Testament und sagt Jesus, sagt der König der Herrlichkeit, mehr als Salomo ist hier. Mehr als Salomo. Mehr als diese Weisheit. Dann sein Leben. Da gibt es ein wunderbares Lied, kennt ihr alle. Blick ich empor zu jenen lichten Welten und sehe der Sterne unzählbare Schar. Ein schöner alter Text. Wie Sonne und Mond im lichten Ätherzelten gleich goldenen Schiffen her und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Und dann kommt die zweite Strophe. Und sehe ich Jesum auf der Erde wandeln. Voll Knechtsgestalt, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Und am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Das ist die Herrlichkeit des Königs der Herrlichkeit. Es sind nicht Gold und Juwelen und die Tiere, die er geschaffen hat und die Sterne im Weltall und die kleinen Atome. Es ist diese Erniedrigung, diese Niedrigkeit, diese Kleinheit, diese Barmherzigkeit, diese Gütigkeit, die sich mit allen Menschen beschäftigt. Der große König tastet die Menschen, legt seine Hand auf die aussätzigen Menschen. Er befreit die gefangenen Menschen. Er legt die Hand in die Ohren von tauben Menschen. Menschen, wo keiner mit umgehen wollte, die mit gefesselt waren und randaliert haben. Jesus fährt hin. Ich muss diesen Mann aus Gadara muss ich sehen. Ich muss ihn befreien. Und das ist Herrlichkeit. Er befreit sie. Und dann darf unser Herz jauchzen, wenn wir diese Herrlichkeit sehen. Wenn wir an seinen Tod denken. Was passiert bei seinem Tod, wenn der König der Herrlichkeit stirbt? Erdbeben, Sonnenfinsternis, Gräber tun sich auf, Menschen gehen nach Jerusalem und erscheinen vielen. Und was sagt der Hauptmann? Ein richtiger Legionär. der schon tausende Menschen umgebracht hat mit seinen Waffen, der schon viele Menschen hat sterben sehen. Und er schaut sich den König der Herrlichkeit an, der stirbt. Und was sagt er? Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. In seinem Sterben König der Herrlichkeit. Und dann haben wir seinen Auferstehungskörper, der nicht am Materie, ich schade, dass wir das Film nicht sehen, das müssen wir vielleicht gleich noch sehen. Das geht nämlich nicht nur in die Galaxien hinein, dann sieht man dann Andromeda und Milchstraße und so weiter. Es geht auch ganz klein in die Blutbahnen, in die Atome, in die Moleküle, bis schließlich nur noch der Atomkern da ist. Und da kommt lange Zeit gar nichts, da kommt Leere und da irgendwo muss das Gottesteilchen sein. Und das heißt eben der König der Herrlichkeit, der alles erschaffen hat und alles durch das Wort seiner Macht trägt. Er hält die Atome zusammen. Ich denke, dass ich hier auf ein stabiles Katheter hauen kann. Wenn du genau guckst, das ist gar nicht so stabil. Das sieht, zumindest ist es stabil, aber wenn du reinschaust, da sind lauter kleine Atome. Und wenn du noch tiefer schaust, kommt da lange Zeit gar nichts. Das ist wie so ein Geflecht, wie ein Netz an kleinen Teilen, das durch Gottes Kraft zusammengehalten wird. Und jetzt kommt dieser König der Herrlichkeit, der alles durch das Wort seiner Macht zusammenhält, mit seinem neuen Auferstehungsleib. Und da sind die Jünger in dem Raum, voller Angst. Was macht er? Er nimmt dieses Netz von Atomen weg und geht einfach rein, weil er Herr über die Materie ist, weil er das alles erschaffen hat, weil er das alles durch sein Wort trägt und erhält. König der Herrlichkeit, er trägt alles. Alles, was wir hier stehen, wo wir denken, was so stabil ist, wird alles durch seine Kraft zusammengehalten. Und das Bild auf dem Berg der Verklärung, da ist Jesus verherrlicht. Manche durften seine Herrlichkeit sehen, Matthäus 17, und so kommt er zurück. Er ist auch so auferstanden. Auf einmal war er weg und die Menschen schauen nach oben. Und so dürfen wir auch hier nach oben schauen, wenn der König der Herrlichkeit zurückkommt. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist nicht tot. Er lebt und thront und regiert. Und er kommt zurück und nimmt uns mit sich. Mein Abschluss, mein letztes Dia, wie verändert uns das? Letzte Folie. Zuallererst, wenn wir diese Herrlichkeit sehen, es geht eben schon so, wenn man da an so einer großen Grotte steht oder am Grand Canyon, wer da schon gewesen ist, da passiert vor allen Dingen eins. Du wirst ganz, ganz klein. Oder wenn du diese Sterne machst, das siehst, du wirst so klein. Und alles, was dich belastet, was dich bedrückt, die Sorgen, die irdischen Dinge, die werden ganz klein, weil er so groß ist. Und dann kommt das, was auch die Schöpfung hat. Die Schöpfung seufzt, sehnt sich, lesen wir in Römer 3, glaube ich, sehnt sich nach der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Auch wir sehnen uns, wenn wir das, wir haben so eine Ahnung. Deswegen ist das Leben hier auch so schwer. Wir spüren das so, wir spüren Sünde, wir spüren Krankheit. Ich meine, immer wenn ich dann so, wenn ich morgens auf dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann muss ich in so eine Kreuzung einbiegen. Und da kommen die Leute alle an mir vorbeigeschossen mit den schnellen Fahrrädern. Und ich habe dann so ein bisschen, dann denke ich immer so, ja, ich biege wieder in diese Welt ein, die so rücksichtslos ist, wo die Leute einfach draufhalten und fahren und egal ist. Und da kommt so dieses Verlangen nach Ordnung, nach Qualität, nach Exzellenz, nach Perfektion. Das haben wir alle in uns. Und deswegen tut uns die Sünde auch so weh. Weil wir alle in uns das Bild der Perfektion tragen. Wir seufzen, wir sehnen uns nach Himmel, da wo es endlich Frieden ist, wo endlich Liebe ist, wo endlich Freude ist, wo nichts mehr kaputt gemacht wird, wo keine Vandalen sind und kein Graffiti ist. Da sehen wir uns nach. Wir werden angerührt von der herrlichen Gnade. Und noch was. Der König der Herrlichkeit, Jesus, ist das, was uns alle verbindet. Wenn wir ihn anschauen, ob wir das merken oder nicht, dann rücken wir alle dichter zusammen. Weil das ist unsere Hoffnung. Dann sind all die Streitfragen und all die schwierigen Dinge, und was hier auf der Erde so alles spielt, wird unwichtig. dann entsteht Einheit. Weil wir dann auch merken, wir sind ja auch der Tempel dieses Gottes. Als Gemeinde sind wir ein Stück Tempel. Gott, der König der Herrlichkeit, wohnt in uns. Christus in uns, haben wir gelesen. Die Herrlichkeit. Und dann hoffe ich, dass das, was passiert bei dem Mose, der auf dem Berg steht und der nur die Herrlichkeit von hinten gesehen hat, ne? Der ist so angerührt, dass sein Gesicht so strahlt, als er zurückkommt, dass die Leute ihm sagen, wir können das gar nicht aushalten. Kannst du dir bitte was über den Kopf ziehen? Er ging mit dem Tuch, geht er nach unten, weil die Menschen so eine Herrlichkeit reflektiert sehen, dass sie das selbst gar nicht kaum ertragen können. Hoffentlich nehmen wir dieses Strahlen ein bisschen mit in unsere Welt, in unsere Woche. Und werden wir erfüllt mit der Hoffnung, werden wir erfüllt mit Mut, mit Perspektive. Es gibt ein Leben danach. Es gibt jetzt schon ein Leben, was viel höher ist und was ewig ist und was viel größer ist als das, was uns hier bedrängt und bekümmert. Und ich will enden mit einem wunderbaren Text aus dem Brief Judas. Ich möchte euch als Segen mitgeben auch. Judas, Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heilande, durch Jesum Christum, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch.